Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Scholz.
Herzlich willkommen zu Folge 17 des Open Web Podcasts, eine Folge, die eigentlich in den Sommerferien des Podcasts stattfindet, aber ich habe mich durchgerungen, doch eine zu machen. Herr Pfefferle weilt ja irgendwo im Urlaub, ich weiß nicht, was er genau macht, aber er wollte einfach mal zum Flughafen, glaube ich, und schauen, was so im Angebot ist. Aber damit ich das jetzt hier nicht so alleine machen muss, habe ich mir einen Überraschungsgast eingeladen, den ich letztens in Berlin getroffen habe. Hallo Sebastian.
Ja, Grüße, große Überraschung.
Ja, wie viele Folgen waren das jetzt, weißt du das, ohne dich?
Fünf, sechs, sieben, acht, neun?
Nein.
Denke ich.
Ja, wir hatten ja auch Löcher drin.
Ja, das stimmt schon.
Ja, schön,
wieder da zu sein.
Ja, wollte ich gerade sagen, schön, dass du wieder da bist. Sag mal direkt, wo wir zu finden sind. Also erstmal, dieser Podcast ist zu finden unter openwebpodcast.de. Und die Live-Seite, wo wir immer schön live streamen, im Übrigen wollte ich das auch noch aufnehmen, fällt mir da mal ein, mache ich gerade mal den Start. Die findet ihr unter blog.openwebpodcast.de/live. Ich hoffe, das kriegen wir auch noch auf live.openwebpodcast.de hin. Aber erstmal blog.openwebpodcast.de/live findet ihr aber auch alles auf der Homepage des Podcasts. Und dort findet ihr auch, wie ihr uns kontaktieren könnt, und Twitter, Identica und so weiter, ist alles Open Web Podcast. Ja, mein Name ist Christian Scholz, mich findet ihr unter mrtopf.de, mrtopf.de, und der Herr
Mich Küppers. Findet ihr unter twitter.com/pixelsemi.
Genau, du bist auch umgezogen blogmäßig, ne, habe ich
genau, gesehen. Das findet man, wenn man einfach auf meinen Twitter-Account geht.
Genau. Okay, ja, und diese Folge, da haben wir jetzt nicht direkt ein Thema, aber es sind ein paar News angefallen, die wollen wir ein bisschen durchgehen, und dazu wollen wir doch direkt mal zum ersten gehen, und zwar ist das ein bisschen angesammelt worden hier in den letzten zwei Wochen, und zwar ja, Facebook wählt web.de und GMX als Partner für OpenID. Ich wusste gar nicht, dass sie OpenID haben, aber...
Ich glaube, das muss auch niemand wissen, weil das ja, so wie ich das verstanden habe, so implementiert worden ist, dass das sowieso keiner sieht.
Ja, ganz praktisch.
Ich weiß nicht, also ich habe mich jetzt nicht extra dazu überwinden können, mich per web.de anzumelden, um das zu testen, ehrlich gesagt.
Ja,
aber so wie ich das in den Nachrichten verstanden habe, geht es ja wohl darum, dass es irgendwie so eine Art, lass es mich Webcockpit nennen oder wie auch immer das heißen mag, bei web.de, wo man von da aus in verschiedene Dienste reinspringen kann. Und ich denke mal, dass dass es in vielen Fällen so gehandhabt wird, dass dann irgendwie Benutzername, Passwort von diesem anderen Dienst abgefragt wird. Und wie das dazu gekommen ist, weiß man ja, glaube ich, nicht. Aber vielleicht ist es ja so dazu gekommen, dass irgendwie vielleicht Facebook da sogar auch eine Lösung gedrängt hat. Auf jeden Fall haben die jetzt einfach nur OpenID-Technologie benutzt, damit Leute jetzt direkt im Prinzip von web.de sich in Facebook einloggen können, nachdem sie einmal diese Prozedur durchlaufen sind oder ihre Accounts da verlinkt haben.
Gut, aber ich meine, OpenID ist eigentlich relativ egal, was sie da benutzen, weil das ja eh hinter den Kulissen eigentlich stattfindet.
Total, ja.
Deswegen, also ich, das hatten wir ja auch schon im in einer vorigen Folge, wo ja Facebook OpenID implementiert hat, aber halt nicht so, dass man sieht, also man findet leider kein Login-Button da, sondern man findet im Prinzip das nur, oder es wird magischerweise passieren, wenn man von Google kommt und vorher die Accounts verknüpft hat.
Absolut.
Ja, jetzt also auch web.de und GMX, oder ich weiß gar nicht, ob jetzt oder wann das startet. Wahrscheinlich noch nicht ab jetzt, aber demnächst. Ja, das war das Erste. Dann hatte ich noch gefunden, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es her habe, ich glaube von TechCrunch oder so. Und zwar gibt es da eine schöne Installation, eine Webinstallation, und zwar gibt man dort seinen Vor- und Nachnamen ein, und dann sucht er im Netz alle möglichen Dinge über ein, die er so findet, und sortiert das nach Tags und Ähnlichem. Hast du das mal ausprobiert, diese Personas?
Nee, habe ich überhaupt nicht ausprobiert. Ich habe es noch nicht mal gelesen, ehrlich gesagt.
Ja, war auf jeden Fall ganz nett.
Das ist aber es ist keine Personensuchmaschine, oder was? Was soll das?
Ja, es ist im Prinzip so eine, ja, nennen es vielleicht Kunstinstallation, ich weiß es nicht, ob man das so nennen kann. Also hier steht als Erklärung hier, Personas shows you how the Internet sees you. It's a critic of data mining revealing the computer's uncanny insights and inadvertent errors. Also auch Fehler werden halt natürlich gefunden dadurch. It is meant for the viewer to reflect on our current and future world where digital histories are as important, if not more important, than oral histories. Und so weiter.
Das ist also ein Dienst ganz von nett. Google, oder was?
Nee, das ist vom MIT, vom Media Lab, würde ich sagen. Also personas.media.mit.edu. Und dann noch
Personas. Ja, mal ausprobieren. Web.
Ist auf jeden Fall auch im Podcast dann verlinkt. Im Blog dazu. So, ja, da gibt es einen Link zu. Sehe ich ja gerade im Chat. So, und ja, also das ist mehr so etwas Spaßigeres. Dann etwas, wozu du bestimmt was zu sagen hast, nämlich Facebook hat einen neuen Mitarbeiter und der heißt David Recorden. Bekannt unter anderem als Miterfinder von OpenID, war lange Zeit bei Six Apart und hat dann natürlich Open Web Technologien, ich weiß gar nicht mehr, wie man das auf Deutsch sagt. Schlimm, ne? Vorangebracht und ist jetzt bei Facebook, einer der wohl eher geschlosseneren sozialen Netzwerke. Und ja, meinst du, das bringt was?
Also meine persönliche Einstellung dazu ist, dass ich schon eigentlich immer denke, dass Facebook eigentlich ja immer sehr geile Ideen hat. Und die sind ja schon auch letzten Endes, auch wenn sie eventuell immer der so etwas geschlossenere Player sind, schon diejenigen, denen wir auch viel zu verdanken haben in Sachen von Vorantreiben. Also Beispiel irgendwie Open Social. Also das ist ja sicherlich auch mit ein Grund gewesen, dass es irgendwie gekommen ist. Und ich denke immer, dass die Ideen toll sind und die Tatsache, dass jetzt irgendwie David Recorden da anfängt, dass sie auch Friendfeed gekauft haben und so. Also mir macht das eigentlich letzten Endes ein gutes Gefühl. Ich wollte neulich schon irgendwie einen Blogartikel schreiben, so nach dem Motto, warum ich jetzt ein gutes Gefühl habe, Facebook zu nutzen, weil ich schon irgendwie das Vertrauen darin habe, dass da im Ende was Gutes bei rumkommen wird. Ja? Mhm. Irgendwie, was ich ganz lustig fand, dass Mark Henter erstmal geschrieben hat, als David Recorden gewechselt ist, wann denn wohl Chris Messina nachfolgen würde. Aber das glaube ich ja noch nicht, dass das passiert. Aber ja, also im Prinzip finde ich das ganz gut. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
Ja, also als Zeichen würde ich sagen, finde ich es auch gut. Also ich meine, es wird ja schon Grund haben, warum sie ihn genommen haben. Also es wird ja nicht nur so aus Spaß an der Freude sein, damit er bei Six Apart nicht mehr arbeitet oder was auch immer. Also ich meine, wenn sie jetzt nichts davor hätten, würde ich annehmen, würden sie ihn auch nicht brauchen.
Absolut.
Ja, mach du.
Ich wollte nur sagen, die engagieren sich ja schon seit längerer Zeit, ich sag mal, in dieser ganzen auch eher grasrootigen Open Web-Geschichte. Also wenn ich da irgendwie an den User Experience Summit zum Thema OpenID zurückdenke, da ist ja auch letzten Endes Facebook da gewesen, hat irgendwie ein bisschen erzählt, wie sie das sehen. Und ich glaube, die sind ja schon irgendwie schon seit längerer Zeit irgendwie dabei, da in Summe mit drin zu partizipieren. Und Luke Shepard ist ja auch kein Dover.
Nee, also generell, sagen wir mal, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass irgendwie, sagen wir mal, die Technik mehr will als das Management, weil natürlich sicherlich auch irgendwelche Business-Interessen da reinspielen, wie offen man jetzt wirklich ist. Man hat sicher auch Angst davor, zu offen zu werden erstmal. Aber ich meine, man hält sich natürlich die Türen offen, indem man halt mit OpenID rumexperimentiert, halt eben solche Summits veranstaltet, hier beim Internet Identity Workshop mitmacht und so weiter.
Ich denke auch. Ich denke schon, dass Mark Zuckerberg und Co. schon genau wissen, worauf es langfristig hinausläuft. Und die verhalten sich einfach, denke ich, schon extrem clever, indem sie halt schon, ich sag mal, diese Öffnung vorhersehen und versuchen natürlich schon so innovativ wie möglich da zu sein, aber schon im Prinzip versuchen, so langsam wie nötig sich zu öffnen und diesen Prozess halt versuchen so zu gestalten, dass sie da am Ende auch letzten Endes als Sieger herausgehen und irgendwie mit dem besten Geschäftsmodell oder whatever. Also ich denke, es ist irgendwie ein verständlicher Prozess.
Naja. Ja, auf jeden Fall, ja, bleibt auf jeden Fall spannend, was bei Facebook noch passiert. Ich meine, im Zweifel bräuchte man Facebook ja gar nicht, wenn das wirklich alles verteilt wäre. Aber ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das da in ein paar Jahren aussehen wird.
Ja, ich meine, ja, klar, ich meine, aber wir haben ja auch, obwohl E-Mail verteilt funktioniert, auch nicht alle unseren eigenen E-Mail-Server. Also ich denke schon, dass es weiterhin auch für so welche Geschichten immer irgendwelche Brands geben wird, die halt ein Interface auf den Dienst anbieten, und da wird Facebook sicherlich weiterhin vorne mit dabei sein.
Klar, also ich nur halt als Player, der natürlich jetzt alles macht, wird es halt natürlich nicht mehr, also wird das auf Dauer nicht funktionieren können. Also es wird sicher irgendwann irgendwelche Skandale wieder geben bezüglich irgendwelchen Terms of Service oder ähnlichem. Das heißt, da will man natürlich Wettbewerb auch haben, dass man irgendwo anders hingehen kann und nicht einfach, sagen wir mal, da so eingeschlossen ist. Ich meine, ja, ähnlich sieht man das ja auch, also ein bisschen ähnlich ist es ja auch zu Second Life, wie die ihre Terms of Service da und wie sie handhaben und wie sie auch versuchen, mit ihren Benutzern umzugehen. Und da sehe ich halt schon gewisse Ähnlichkeiten, wie man halt überlegt, wie man halt mitmachen oder die mitmachen lassen kann oder zumindest so tut, als würde man sie mitmachen lassen, halt an solchen Entscheidungen. Aber auf Dauer muss es ja eigentlich dahin gehen, weil ich meine, das sind halt schon, also beide sind an sich ja virtuelle Welten, wenn halt die eine auch mehr textlastig ist, sagen wir mal, als die andere. Aber generell ist es halt ein virtueller Raum, wo Leute irgendwie miteinander umgehen, und die Regeln dazu, die ist halt etwas seltsam, wenn das sozusagen nur so eine Diktatur im Prinzip nachher definiert.
Du darfst doch nicht das V-Wort benutzen, die schalten gleich alle ab.
Oh Gott, oh Gott. Ich entschuldige mich. Also an sich sind ja beides wird soziale Netzwerke. Nur die einen haben noch so ein 3D-Dings
genau.
Dabei. Hups, jetzt bist du weg, ne?
Bin da.
Ja, du bist da. So, jetzt bist du wieder weg, zumindest hier im Video. So, dann lassen wir es da mal beruhen und schauen mal, was Herr Recorden da irgendwann so zu sagen hat auf seinem Blog.
Ja, weiß man eigentlich, was jemals aus dem Engagement von Descartes bei Microsoft geworden ist? Da hat man ja auch damals gemunkelt, warum geht er jetzt dahin und was macht Microsoft jetzt mit OpenID und ho, ho, ho?
Ich habe auch nicht geguckt, aber ich meine, Microsoft macht ja generell viel in diesem Bereich, was man nicht unbedingt mal so mitkriegt.
Ja, das stimmt schon.
Also was ich da halt beim Identity Camp von was, wahrscheinlich jetzt 2 Jahre her, gehört habe, das hörte sich schon sehr interessant an, aber ob da jetzt irgendwas mehr draus geworden ist, ist halt, ich meine auch Information Cards ist halt auch so ein Thema, was auch nicht anscheinend weiterkommt.
Ja, Cardspace, Uli, Uli.
Genau, stimmt also schon. Da würde ich auch gerne nochmal eine Folge zu machen.
Ja, ich glaube, das sagen wir schon seit Folge 1. Das müssen wir vielleicht nicht mehr tun.
Ja, ja, ich muss sie nochmal kontaktieren. Meinen Experten. Ja, Prost im Übrigen.
Cheers.
Ja, cheers. So, dann haben wir eine Sache, die ich von Cosma bekommen habe, schon vor einiger Zeit. Ist leider ein bisschen unter die Räder gekommen, weil...
Das hat er mir auch geschickt. Ja. Mit der Tagesschau?
Genau. Und zwar meta.tagesschau.de. Ich meine, das ist im Prinzip so eine Art Meta-Blog, weiß ich nicht, wie man es nennen kann. Warum heißt es eigentlich Meta?
Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was das ist. Ich habe einfach nur gesehen, dass es ein OpenID-Login hat.
Ja, genau. Also auf jeden Fall ist es was man sich mal angucken kann, weil es ein OpenID-Login hat. Ja, auf jeden Fall tagesschau.de, die Öffentlich-Rechtlichen sind auch nicht ganz so hinten dran. Also wie es aussieht, ist es eine Art News-Service, wo man Kommentare hinterlassen kann und die bewerten kann. Aber ich meine, das ist doch jetzt nichts Besonderes, oder? Ist das bei den anderen?
Ist es nichts Besonderes? Ich habe das Gefühl, es kennt auch letzten Endes keiner, und ich weiß auch gar nicht, wie man das gefunden hat letzten Endes. Wobei, ich scrolle gerade mal so durch, sind in der Tatsache ein paar Kommentare da drin. So ist es ja nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall, weiß ich, Carsten Pötter meinte ja irgendwie, sie hätten zwar ein OpenID-Login, er könnte sich aber mit seiner OpenID nicht einloggen. Es gab irgendwelche technischen Probleme. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gelöst wurde. Hast du das mal versucht?
Nö. Aber ich kann mich ja mal mit meiner OpenID einloggen gerade hier.
Ja, ich mach das auch quasi gerade.
So, genau.
Geht jetzt die...
Schmeiß mal was vor, wir sind hier gerade noch...
Wir arbeiten gerade.
Also ich komme zumindest aus auf meinem OpenID-Provider und jetzt bin ich da und bin eingeloggt. Also für mich geht's.
Ah ja, sehr schön. Dann geht's.
Mit Weiterleitung über, also OpenID 2.0 ist das dann, habe ich.
Okay, fein.
Gut, ja, das funktioniert. So, also wer noch rausfindet, was genau ist, ob das mehr ist, als es scheint, kann uns ja mal kontaktieren. So, jetzt sprechen mir auch ganz viele Leute per Skype an. Das ist schlecht. So, dann bin ich ja, seitdem ich mal im Krankenhaus lag letztens, an Gesundheitswesen interessiert. Außerdem habe ich die Frau Schmidt auch letztens noch gesehen bei der Wahlparty. Na super. Wollte sie direkt mal zum Dienstwagen fahren. ja, und zwar gibt es von der Gematik, das ist die Gesellschaft, die sich um die Gesundheitskarte kümmert, gibt es jetzt eine Infopost, elektronische Infopost heißt es wahrscheinlich in tollem Deutsch. Ja, an sich nur, wer sich interessiert, kann dort mal schauen. Ich habe einen Link im Blog hingelegt. Also wer News vom Produzenten, jetzt nicht von den Kritikern unbedingt, über die Gesundheitskarte haben will, der kann dort mal schauen. Das sind natürlich ganz viele. Ah, ist ein PDF, ganz schön. Ganz modern.
Ja, eine Folge zur Gesundheitskarte und so weiter soll es ja auch noch geben, oder?
Ja, wobei mich die Karte nicht so interessiert, sondern also ich bin ja nicht so der Kritiker jetzt am Datenschutz. Also das ist sicher auch wichtig. Das heißt nicht, dass ich es jetzt unwichtig finde. Aber mich interessiert erstmal, wie kann ich meine Daten überhaupt zusammenkriegen?
Okay.
Also die jetzt bei allen Doktoren liegen und keine Ahnung was. Und wenn ich jetzt irgendwie vor irgendeinem Doktor vor der Tür tot umfalle oder noch nicht ganz tot, und der will jetzt wissen, was darf er mir geben oder nicht, dann wäre halt schön, wenn ich da irgendwas dabei hätte oder das auch mit sozialen Netzwerken verknüpfen könnte, wo natürlich sich vielen Leuten jetzt die Fußnägel hochstellen, aber generell würde ich das halt gerne natürlich unter meiner Kontrolle alles machen können.
Okay, ich bin da völlig unbedarft, nur mal ganz kurz, ich will es nicht ausufern lassen, aber wo sind denn die Daten jetzt?
Die Daten sind jetzt handschriftlich irgendwo hingeschrieben.
Achso, das ist so. Das. Oh, jetzt klingt mein Handy. Entschuldigung. Handy schon, lautlos.
Also das ist ja, ich war ja im Krankenhaus und war etwas erstaunt, dass man da immer noch in die Mappe schriftlich führt und nicht einen Laptop auf dem Wagen stehen hat. Aber,
ja, und per Luftpost durch die Gänge schickt. Luftpost eigentlich schon, Rohrpost.
Genau, lustiger Rohrpost. Deswegen, also es fühlt sich alles nicht so ganz zeitgemäß an, was da passiert. Ja.
Und wenn dann der Professor seine Brille nicht mit hat und versucht, irgendwie deine Blutgruppe abzulesen.
Ja, genau, so ungefähr. Ja, aber ich meine, klar, dass Datenschutz und so weiter natürlich da wichtige Dinge sind. Andererseits ist natürlich genauso wichtig, dass man halt nicht an falschen Daten sozusagen nachher stirbt. Was zum Beispiel bei Doc Searls Mutter wohl geschehen ist, wie er meinte.
Okay, ja, ich glaube, mit falschen Daten, so im Gesundheitswesen passieren wahrscheinlich relativ viele Unfälle, oder?
Ich kenne die Statistik nicht, aber
so von dem, was mir die Arztserien im Fernsehen so erzählen, würde ich sagen, ja.
So, wir haben dazu noch Informationen. Informationen von Felix hier. Das ist keine Gesundheitskarte, sondern eine elektronische Bürgerkarte. Ja, das ist in der elektronischen Krankenakte gespeichert, das meine ich an sich. Aber damit kommt man ja mit der Gesundheitskarte dran. Ne?
Okay.
Würde ich sagen. Aber wie gesagt, dazu machen wir noch eine Folge. Da lade ich hier diesen Herrn Blogger hier ein, der mich darauf hingewiesen hat, dass es diese Infopost gibt und der hat hoffentlich zu allem Ahnung.
Schön.
Genau. So, jetzt steht mein Bild hier, das ist unglaublich. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir kommen wieder ein bisschen in den Bereich Open Web. Und zwar haben wir ja letztes Mal von Webfinger gesprochen, einem neuen Protokoll, was im Prinzip nochmal versucht, ein E-Mail-Identifier zu benutzen, anstatt so einer OpenID, also anstatt einer URL, wie zum Beispiel http://mrtopf.de, was ich als OpenID benutzen kann, kann ich stattdessen zum Beispiel mrtopf@gmail.com benutzen. Das hatten wir letztens. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu? Macht das Sinn, das jetzt per E-Mail statt per URL zu machen oder ist es an sich egal, weil die Leute eh nicht wissen, was weder das eine noch das andere dann meint in diesem Zusammenhang? Also.
Ja, also denke ich fast.
Also, es geht ja darum, nochmal, falls ihr nicht wisst, worum es geht, wenn ich mich zum Beispiel beim neuen Netzwerk anmelden will oder irgendeinem Service und ich will mich jetzt entweder nur per OpenID einloggen oder ich will noch andere Services oder Daten von anderen Services mit rüberholen auf diesen neuen Service, da muss ich irgendeinen Identifier eingeben und wir wissen natürlich, was eine OpenID ist, also wie die aussieht und vor allem, was wir da eintippen müssen. Meine Mutter weiß es natürlich nicht und da ist die Idee eben, sie weiß, was eine E-Mail-Adresse ist, also soll sie ihre E-Mail-Adresse da eingeben.
Letzten Endes funktioniert auch beides, oder? Ich meine, man kann das doch weiterhin so machen, dass URLs funktionieren und E-Mail-Adressen, oder? Das Problem ist natürlich nur, wie stellst du es dann dar, dass dann die Leute nicht total verwirrt sind, was ich jetzt eingeben soll, ne?
Klar, also das war eigentlich so mein Problem damit, weil im Prinzip musst du erstmal das Konzept haben, ja, dafür. Das heißt, du musst, die Leute müssen wissen, was sie da jetzt eigentlich eingeben sollen, egal ob es jetzt eine E-Mail-Adresse oder eine URL ist, weil nicht jede E-Mail-Adresse wird funktionieren. Oder du hast 4 E-Mail-Adressen und weißt dann nicht, welche du jetzt eingeben sollst. Deswegen würde ich fast sagen, es verwirrt vielleicht mehr, wenn es mal eine URL und mal eine E-Mail-Adresse ist. Also kann man auch bei einem bleiben. Und man müsste eigentlich vielleicht erstmal die Technik dahinter haben, dass man vielleicht mehr machen kann, als sich nur einloggen. Dass man auch noch seine Profildaten und was ich alles mitnehmen kann und die auch automatisch abgeglichen werden, sodass ich eben nicht bei jedem Netzwerk mich neu alles neu abgleichen muss. Dann kann ich ja auch hingehen und kann das viel besser verkaufen, weil ich habe viel mehr Funktionalität dann. Und dann wird sich auch irgendwann mal ein Begriff dafür finden, den alle verstehen. So wie E-Mail hat ja auch keine Kommission wahrscheinlich drüber getagt, wie wir das jetzt nennen. Das ist einfach schon. Der Stärkste sozusagen gewonnen.
Diese Webfinger-Geschichte kommt letzten Endes wieder von Google, oder? Oder Google unterstützt genau, das oder wie war die Geschichte?
Ja, Brad Fitzpatrick, der andere OpenID-Gründer.
Ja.
Der ist ja bei Google, hat ja auch diese Social Graph-Geschichte da sich ausgedacht, dass man also seinen eigenen sozialen Graphen da irgendwie erkennen kann. Und der kam eben jetzt mit Webfinger an und wollte halt das Fingerprotokoll im Prinzip neu erfinden. Und das Fingerprotokoll war ja damals etwas, wo man eingibt Finger in einer Shell oder was auch immer und dann eine E-Mail-Adresse und dann kommen da irgendwelche, zumindest der Name oder ähnliches zurück, in welchem Raum der sitzt und solche Sachen. Und so ein Plan konnte man ja auch noch haben, was man gerade macht. Also nicht richtig viel.
Gut, aber die Tatsache, dass natürlich jetzt Google das versucht wieder anzukurbeln und zu unterstützen, das heißt natürlich irgendwie, dass Google offensichtlich der Meinung ist, dass es eine bessere Idee wäre, das irgendwie auf Basis der E-Mail zu machen, was eher aus Perspektive von Google nicht verwundert.
Ja.
Weil wesentlich mehr Leute eine Gmail-Adresse haben als, ich weiß gar nicht, hat denn das Google-Profil mittlerweile auch mal eine vernünftige URL?
Ich glaube nicht, ich habe jetzt nicht reingeschaut.
Okay.
Aber ich meine nicht, aber also es geht natürlich auch in die Richtung der dezentralen sozialen Netzwerke, weil man natürlich da eben auch so einen Servicekatalog dann ablegen kann. Also hier ist mein Profil, hier ist meine Kontaktdaten oder meine Kontaktliste, hier sind meine Fotos und so weiter. Und das wird in dieser Webfinger-Gruppe auch direkt anscheinend mit standardisiert. Das heißt, meine Angst ist so ein bisschen, dass es nachher dann doch an der E-Mail-Adresse nur noch hängt, weil das Google halt lieber hat.
Übrigens, wenn ihr euch immer wundert, warum ich immer, wenn ich zu sehen bin im Bild, immer irgendeinen Quatsch mache, das liegt an der Zeitversetztheit. Ich merke quasi immer nicht, wenn Christian wieder auf mein Bild zurückschaltet, das merke ich quasi. Also ich merke es und ich konzentriere mich dann wieder auf die Kamera. Aber man sieht im Prinzip noch, wie ich in der Nase popel. Genau.
Genau, ja.
Ja, also, aber um wieder zum Thema zurückzukommen, was ich halt immer noch an diesem URL-Konzept besser finde als an einem E-Mail-Konzept, mir ist jetzt gerade eben wieder eingefallen, ist die Tatsache, dass sich doch hinter einer E-Mail irgendwie nicht wirklich viel verbirgt, außer irgendwie offensichtlich irgendwie eventuell meine E-Mails. Aber wenn man halt eine URL auf dem Profil hat und auf diesem Profil sowieso schon irgendwie zu sehen ist, dass ich noch irgendwo andere Accounts habe, irgendwie wenn das gerade jetzt eine URL zum Social Network Profil ist, dass dort meine Freunde und so abgelegt sind, dann habe ich, finde ich, immer eine viel bessere Verknüpfung dazu, dass die Leute mal irgendwann lernen, dass wenn sie eine URL zu einem Profil von sich angeben, dass dann im Prinzip auch Zugriff auf die Daten gewährt werden kann, die mit diesem Profil auch sowieso schon an sich verknüpft sind. Mit der E-Mail an sich ist aber halt nicht so viel verknüpft. Das ist irgendwie, finde ich, transparenter.
Ja, ich denke das auch. Also es ist halt auch in der Discovery ein bisschen schwieriger, weil du ja nicht direkt irgendwie an eine E-Mail-Adresse irgendwie hinfragen kannst, gib mir mal die Liste. Deswegen ist ja die Gruppe auch da, um das halt, sagen wir mal, dieses Problem zu lösen. Ich weiß es halt nicht. Die Frage ist halt auch ob es da Zahlen gibt, wie zum Beispiel bei der, sagen wir mal, nachwachsenden Generation es aussieht. Benutzen die noch E-Mail? Ja, wohl eher nicht, wie man hört. Und daher weiß ich nicht, ob E-Mail, ob das jetzt nur so, sagen wir mal, alte Leute denken sich was aus, was für was, was sie kennen und was ihre Mutter kennt, aber ist vielleicht irrelevant. Weiß ich nicht.
Ja, na, ich denke, wir müssen vielleicht sowieso mal demnächst mal so eine Diskussion führen, ob wir überhaupt noch daran glauben, dass es wirklich sich durchsetzen wird, so in Summe, mit OpenID und so. Ich bin das ja mittlerweile schon, ich sehe das ja mittlerweile wesentlich kritischer und pessimistischer als noch vor einem Jahr.
Ich weiß es nicht. Also ich meine, jetzt war natürlich schwierige Zeit wegen Wirtschaftskrise und Ähnlichem. Da wird man natürlich da vielleicht nicht so viel.
Meinst du, die Wirtschaftskrise hat auch OpenID erwischt?
Nee, aber die, weiß ja. Ich, müssen natürlich schon sparen irgendwo. Und ich meine, da wird natürlich nicht unbedingt das Allertollste, Neueste erforscht. Mhm. Also auf Dauer würde ich es schon sagen. Also wenn halt immer mehr Leute oder immer mehr so soziale Netzwerke irgendwo entstehen, wo immer mehr Services aufkommen, wenn das auf jeder Webseite irgendwie der Fall ist, dann wird der Bedarf auch da sein. Mhm. Es muss halt nur ein bisschen weitergehen. Es gibt ja auch noch weitere Ansätze, wo Leute daran schon doch forschen. Also es ist ja nicht nur Webfinger, es gibt ja auch halt die Gruppe, die ich ja letztens immer schon erwähnt habe, die von der Kantara Initiative, die User Managed Access, die ist im Übrigen auch sehr aktiv und sind auch relativ viele Leute. Und dort wird ja auch darüber nachgedacht, wie man so eine verteilte Autorisierung hinbekommen kann. Eben wenn ich so einen Service-Katalog habe, dann muss ich ja irgendwie diese ganzen Services, die da drin stehen, auch irgendwo autorisieren und wie das in einer Seite geht, anstatt überall hin direktet zu werden und zu sagen, ja, okay. Und da ist auf jeden Fall anscheinend recht viel Interesse dran.
Ja, ich habe ja schon auch so mit relativ vielen Webseitenbetreibern gesprochen und versucht, die zu überzeugen, also sowohl OpenID als auch mal irgendwie Facebook Connect einzubinden. Und ich muss sagen, obwohl ich mich da mit vollem Elan ins Zeug gelegt habe und ein Feuerwerk der Gefühle und Informationen abgefeuert habe, habe ich es noch nicht geschafft, wirklich jemanden endgültig zu überzeugen. Also irgendwie Webseitenbetreiber sind immer noch pessimistisch, das kann natürlich auch wieder so ein deutsches Phänomen sein, und sehen irgendwie für sich nicht die Vorteile darin, ja, und sagen, nö, also die Vorteile überzeugen uns noch irgendwie eigentlich gar nicht. So nach dem Motto, ist ja schön, dass sich der Nutzer jetzt irgendwie vielleicht einfacher einloggen kann, aber wenn er hier kurz registrieren klickt und da seine Daten angibt, ist doch auch okay. Und funktioniert er jetzt auch und hast du nicht gesehen, ja? Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass eventuell aufgrund der Tatsache, dass jetzt irgendwie ja neulich Facebook auch in Deutschland jetzt irgendwie auf Platz 1 der Reichweite steht, irgendwie noch irgendwie, je nachdem, wie man es rechnet,
nur darauf kurz, hat er, glaube ich, nur kurz.
Ach, ist schon wieder weg?
Nee, aber dann hat ja StudiVZ reagiert oder Studiegruppe oder VZ-Gruppe, wie es jetzt heißt.
Ja, die haben es doch irgendwie offiziell umgemogelt, damit sie wieder auf Platz 1 sind, oder nicht?
Ihre Dinger zusammenzählen oder so,
ne? Ja, ich wollte sagen. Ja gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Mittlerweile kann man ja auch argumentieren, dass relativ viele Leute auch in Deutschland bei Facebook sind und somit dieses Argument langsam wegfällt, zu sagen, na gut, Facebook Connect, das brauchen wir eigentlich nicht, weil gibt ja viel zu wenig Leute hier.
Das wird sich auch, ich meine, wahrscheinlich sind wir alle einfach zu früh. Ich meine, genau wie die ganzen Standardisierungssachen hier bezüglich virtueller Welten oder Ähnlichem, ich meine, es ist ja noch weiter in der Akzeptanz hinten dran. Und gerade, sagen wir mal, ich meine, wir fangen ja gerade erstmal an, hier mit sozialen Netzwerken in Deutschland, würde ich fast sagen, vernünftiger umzugehen oder sie überhaupt zu benutzen.
Absolut, absolut.
Und deswegen denke ich, meine, wenn es mehr und mehr Services gibt, wenn auch hier vielleicht mal sich mehr Leute trauen, auch neue Services zu bauen, dann wird es halt irgendwann für den User schon nervig. Und dann müssen sich halt auch die, sag mal, würde ich eher sagen, dass die kleineren Services sich eher anstrengen müssen, wie sie User bekommen. Und ich glaube aber, im Nachhinein hat man schon eine Win-Win-Situation. Weil immer, wenn man sich öffnet, dann ist der User nicht weg unbedingt.
Ja, absolut.
Also ich meine, das ist, glaube ich, das falsche Denken, dass er denkt, irgendwie, wenn der irgendwie sich da einloggen kann, auch, oder wenn er hier die Daten abgreifen kann, dann kommt der nie wieder.
Ja, genau. Ja, und also vielleicht müssen sich auch die Webseiten halt noch weiter in diese Richtung entwickeln, dass sie, ich sag mal, ein größeres Interesse oder mehr darauf angewiesen sind, auch diese Daten, die an diesem ganzen Rattenschwanz OpenID, Facebook Connect dranhängen können, dass sie die auch wirklich haben wollen. Und dass sich, sag mal, noch mehr irgendwie dieses System auch etabliert, dass die Leute einen Vorteil davon sehen, zurückzuposten, ne? Also zu Facebook zu pingen oder zu wo auch immer hin zu pingen, wenn das über OpenID läuft.
Mhm. Gut, ich meine, jeder, der sich öffnet, der kriegt vielleicht auch im Gegenzug eben wieder Daten von anderen Services. Und ich meine, so hat halt jeder was davon.
Ja, absolut.
Würde ich mal so sagen.
Ich glaube, letzten Endes wird es ja vermutlich, also um nochmal kurz ein bisschen darauf rumzureiten, ich denke ja, dass sich das Geschäftsmodell technisch, wenn wir jetzt mal bei Facebook Connect wieder gucken, darauf hinauslaufen könnte, dass es einfach nur erstmal jetzt zum Targeting irgendwie benutzt wird, oder? Dass jetzt irgendwie Facebook sagt, pass mal auf, du benutzt jetzt Facebook Connect, dann bekommst du geilere Daten, dann kannst du auf deiner Webseite Werbung besser targeten und dann machen die irgendwie hier Shared Revenue, dass Facebook mitverdient dadurch, dass irgendwie die Ads besser getarget werden konnten und so weiter und so fort. Wahrscheinlich könnte das auch irgendwie auf so ein Geschäftsmodell rauslaufen. Und wenn so ein Geschäftsmodell wirklich erstmal steht und gut funktioniert und ich sag mal, irgendwie Targeting, Behavioral Targeting oder lass es auch, Grüße an Nugget an der Stelle, Predictive Behavioral Targeting sein, das ist ja eigentlich eine Branche, die momentan relativ gut brummt und die, glaube ich, alle ganz gut Geld verdienen. Und das ist natürlich immer das Incentive, was dann irgendwie letzten Endes wirklich zählt. Das wird aber, glaube ich, letzten Endes dann wiederum schwierig mit so einem generellen Open-ID-Ansatz, weil, naja, dann würde der User vielleicht selbst mitverdienen, bekomme ich dann Geld, weil ich mit meiner, ja, ich meine, könnte man sich vorstellen, ne? Ja. Aber dann bekomme ich irgendwie auch einen Revenue-Share von der Werbung, die mir gezeigt wird, weil ich meine Daten freiwillig hergegeben habe. Ja, finde ich gut.
Ja, oder zumindest Rabatt. Wie auch immer.
Genau.
So, ich soll mal winken hier, hat man mir gesagt. So, habe ich gewunken.
oder wer meinen Blogartikel gelesen hat von gestern, oder man bekommt irgendwie eine virtuelle Währung, ja, die man dann woanders wieder einsetzen kann.
Ja.
Payback. Um wieder das böse V-Wort zu benutzen. Genau, Payback.
Ja, um nochmal zu Webfinger zurückzukommen. Also es gibt einen Einführungsartikel von Aaron, den habe ich verlinkt im Blog. Also im Podcast-Eintrag dann, wenn er online ist. Dort steht, was das genau macht. Ein paar Details noch. Dann, was auch in dem gleichen Zuge erfunden worden ist, ist ein neues URI-Schema. Also das heißt dann ACCT, ACT. Für Account steht das. Da bin ich überhaupt nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Also die Idee ist einfach, dass dahinter eine E-Mail-Adresse steht, also ACK-Doppelpunkt, also wie Mail-To im Prinzip, ACK-Doppelpunkt und dann, was weiß ich, mr.gmail.com. Ist aber keine E-Mail-Adresse, sondern es ist eben ein Identifier. Das heißt, es sagt nur User at Service sozusagen. Da wird es dann natürlich richtig kompliziert für Leute, die nicht ganz kapieren, wo der Unterschied ist.
Ja, vor allem, das ist doch völlig gaga. Die Leute wissen doch nicht mal, warum sie HTTP eingeben.
Ja, eben. Das war ja eben. Und ein Artikel war darüber irgendwie, also wie das jetzt genannt werden sollte, irgendwie wäre vielleicht nicht so wichtig, weil damals haben wir uns ja auch nicht dazu entschieden, statt HTTP Web-Doppelpunkt zu nehmen. Aber es gibt ja keine ein. Das ist eben die Sache. Und das heißt, die Problem, was halt Aaron auch sagt, irgendwie, also er hat, habe ich auch verlinkt hier den Blogpost, wo er sagt, warum man das brauchen könnte, ist eine Frage, ist zum Beispiel von der Discovery. Wenn man jetzt eine URL eingibt, dann weiß man ja nicht, was dahinter sich versteckt. Das heißt, ich muss nachgucken, ob das überhaupt so eine Identifikations-URL ist oder eine Open-ID ist oder was auch immer. Aber dasselbe muss ich natürlich bei so einem ACT-Ding machen, weil da weiß ich auch nicht, ist es jetzt nur eine normale E-Mail-Adresse oder versteckt sich dahinter eben doch, eine Open-ID oder was auch immer. Also, weiß ich, ich habe da ein bisschen rumdiskutiert, aber man ist ja uneinsichtig da. Naja, wir werden sehen. Also, was daraus kommt, also ich habe nur einen Fall eigentlich entdeckt, wo das eigentlich Sinn macht. Aber jetzt generell frage ich mich, warum ich auch eine URL einfach nehmen kann. Also ich glaube, diese ganze Diskussion halte ich jetzt für nicht so ganz zielführend.
Ja, Tito.
Gut, deswegen verlassen wir das auch wieder. Hier ist dann noch was Lustiges. Is trending in your future? Better pay your taxes first, sagt ja, das Wall Street Journal. Also, wer seine Steuer nicht bezahlt und dann umzieht, zum Beispiel von San Francisco auf die andere Seite des Bays und dann aus irgendeinem Grund nicht mehr gefunden werden kann, der sollte besser nicht auf MySpace oder wo auch immer sagen, wo er jetzt ist und auch nicht irgendwelchen angeblichen Freunden dort sagen, wer er ist, weil das könnten dann Steuerfahnder sein.
Ja, oder so twittern irgendwie, stehe an der Grenze zu Liechtenstein.
Genau. So, zurück von Liechtenstein.
Ja, genau. Erleichtert. Ja. Da gibt es eine Direct Message von Steinbrück, ja.
Genau. Bitte
melden Sie sich umgehend bei mir, ja.
Genau, ich habe da was für Sie.
Ja. Ne, oder irgendwie so Ad-Replies, so nach dem Motto, jetzt noch freiwillig als Steuersünder melden und dafür, es gibt auch immer diese Angebote, wie heißt es? Dass man dann nicht Straftäter ist.
Vielleicht kriegst du auch Rabatt.
Dass wir das dann erlassen. Ja, kriegst du auch Rabatt, genau. Es gibt auch mal so Leute, wo die sich melden können, dass sie Steuern hinterzogen haben und wenn sie das freiwillig machen und irgendwie was nachbezahlen oder so, naja, dann werden die strafrechtlich verfolgt.
Genau. Also es, glaube ich, gibt immer so Fristen, bis man das machen kann, also keine Ahnung. Aber es ist natürlich eigentlich auch ja, irgendwie sinnlos, oder?
Ja, ja, aber sowas hört man ja, finde ich, aus den USA immer wieder, ja. Also das gab es doch schon mal im Zusammenhang mit Brightkite, wo es mal irgendwie eine Nachricht gab, dass jetzt irgendwie auch sich die US-Regierung freut, dass doch ihre Bürger über Brightkite jetzt freiwillig angeben würden, wo sie sich aufhalten.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Kehrseite, aber da hilft natürlich wieder Medienkompetenz.
Ja, das stimmt.
Und da fehlt es ja generell.
Ja, wollte sagen, da haben wir ja Unmengen. Ja.
Genau. Ja, ja, also das nur am Rande. Ich weiß nicht, ob das deutsche Finanzamt das auch macht. Meine Familie ist ja da sehr beschäftigt. Ich werde da mal nachfragen, ob die alle jetzt nur noch rumsurfen oder wird natürlich auch schwierig für die Steuerfahnder, wenn die ganze Zeit nur surfen und dann sagen, ja, ich bin bei der Arbeit.
Ja, vor allem, ich habe das neulich mal irgendwann getwittert, irgendwie ein paar Wochen her. Es gab doch mal neulich irgendwie so eine Aussage, irgendwie Deutschland braucht mehr Cybercops. Ja, ja. Das ist irgendwie, es ging darum, dass irgendein Sprecher von der Polizei sich beklagt hat, dass sie zu wenig Personal haben, um überhaupt noch der Strafverfolgung im Internet Herr zu werden.
Der Bund der deutschen Kriminalbeamten, glaube ich, die das aber immer sagen. Ja.
Genau, die sagen das wahrscheinlich immer, genau. Ja.
Ja, gut. So, dann verlassen wir Politik wieder und kommen zu...
Vielleicht sollten wir so eine digitale Privatdetektei aufmachen. Ja. Ne, wenn die Polizei es nicht schafft, dann müssen die Privatdetektive da irgendwie ran.
Ja, okay. Kopfgeldjäger.
Ja, genau.
So, wir kommen wieder zu Google, apropos Privatsphäre und so.
Ja.
Und zwar, Google plant ja ein Betriebssystem, das Chrome OS, was zufälligerweise genauso heißt wie der Browser. Und da gibt es ganz viele Gerüchte, an denen wahrscheinlich nichts dran ist. Also an sich müssen wir nicht lange behandeln, weil das wirklich nur Gerüchte sind hier. Ob nicht ein Single Sign-On für den Chrome-Browser vorgesehen ist, natürlich nur für Google-Services. Also Single Sign-On heißt, ich logge mich einmal ein irgendwie und dann bin ich automatisch bei Gmail, Kalender, Docsreader und so weiter eingeloggt. Also so wie es ja jetzt auch schon im Google, sagen wir mal, bei Google generell der Fall ist, wenn ich mich da einlogge. Das soll aber anscheinend in dem Browser dann integriert worden sein, wie jemand in irgendeinem Codeschnipsel meint, identifiziert zu haben, dass es einen Login-Manager geben soll.
Ich glaube, da gab es jetzt auch wieder relativ viele Missverständnisse. Ich glaube, da haben Leute nur die Überschrift gelesen und dann daraufhin angefangen, Blogartikel zu OpenID und Chrome OS zu schreiben, weil da ist kein Wort von OpenID die Rede, sondern ganz im Gegenteil, da geht es eigentlich nur darum, da ist von irgendwelchen Single-Sign-On-Cookies die Rede. So, Motto, du meldest dich an deinem Rechner an und dann bist du automatisch in einen Google-Accounts eingeloggt. Ja. Also von OpenID war da nicht die Rede.
Ja, also bei Retried Web steht auch nichts von OpenID zumindest.
Ja.
Aber es geht dann ja generell irgendwie also wieder in beliebige Richtungen. Da kann man natürlich seinen gedankenfreien Lauf lassen, scheint mir hier so.
Was ich viel witziger an dieser ganzen Geschichte finde, um kurz ein bisschen abzuweichen, ist ja die Tatsache, dass eigentlich Microsoft mal von der EU dazu oder generell weltweit dazu gezwungen worden ist, dass sie das Betriebssystem nicht mehr zusammen mit ihrem Webbrowser ausliefern dürfen.
Deswegen ist ja bei Windows 7 dann so.
Der genau.
Kommt ja ohne Internet Explorer, deswegen dauert es ja, glaube ich, länger in Europa, weil man ja noch testen muss, wie Updates darauf reagieren.
Oder irgendwie ja, sowas. Genau. Ja, aber ich muss dann sagen, die Welt verändert sich einfach, oder? Dieses Urteil ist meiner Meinung nach schon fast hinfällig und macht keinen Sinn mehr. Man sieht es ja jetzt an Chrome OS. Ich meine, letzten Endes ist das ein einziger großer Webbrowser.
Ja.
Und die Argumentation ist ja letzten Endes, es findet alles im Browser statt. Also macht es heutzutage absolut Sinn, dieses Verbot eigentlich wieder aufzuheben, weil das ist ja mittlerweile, wird zu einem so essentiellen Teil des Ganzen. Ja gut, ihr wisst, was ich meine.
Ja gut, ob man jetzt halt die Wahl hat, ist ja die Frage. Ich meine, das ist bei Chrome OS dann natürlich die Frage, ob dann jetzt nur der Google-Browser kommt oder ob man dann auch automatisch noch einen Firefox und Internet Explorer oder was auch immer. Läuft ein Internet Explorer überhaupt drauf? Wahrscheinlich nicht, wenn es ein Linux ist.
Ja gut, aber wenn Google, wenn Google genauso behandelt werden würde wie Microsoft, dann dürften sie Chrome OS nicht mit Chrome ausliefern. Das wäre schon irgendwie sinnfrei.
Ja, wobei natürlich Google nicht so die Betriebssystem-Marktmacht hat.
Ah, stimmt.
Also dürfen noch sie wahrscheinlich ja. Den Browser nicht mit dem Betriebssystem ausliefern. Ah, nee, der
Browser ich denke mal,
nicht die Marktmacht, aber
über die der Punkt ist auch, ob du da überhaupt für bezahlen musst, oder? Wird das nicht umsonst sein?
Nehme ich an.
Um mal von der Seite zu kommen.
Ja. Wahrscheinlich müssen auch den Source Code wenn es auf Linux basiert.
Dann ja, denke ich auch.
Werden sie eh nicht das Closed Source machen können. Je nachdem.
Absolut, wie
das
absolut.
Angeht. Ja, also es ist auch nicht bekannt, wann der kommt, ne? Der gute Browser, das gute Betriebssystem von denen, ne? Glaube ich.
Nee.
Okay, also gucken wir weiter. So, dann haben wir eBay gibt mir halt ein Skype ab. Betrifft das uns? Nee, ne?
Nö, fand ich auch relativ unspannend. Keine Ahnung.
Außer, dass Skype so ein Close-Ding ist, was vielleicht auch mal nach einem offenen Standard schreien würde. Den es ja nicht
ja,
gibt, aber den keiner benutzt, weil das alles nicht so einfach zu bedienen ist wie Skype.
Ja, das stimmt schon.
Da ist das Problem. Andererseits sollte man vielleicht schon ein bisschen Angst davon haben, wenn Skype wirklich, sagen wir mal, alles übernimmt. Da soll man an sich jetzt schon Angst vor haben. Naja, gut, wer es nachlesen will, gab es auf Heise, gibt es einen Link. So, dann Google Wave. Da hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Wir können auch gleich noch ein bisschen länger drüber sprechen, weil du hast ja deinen Account und hast dir das eingehendst angeguckt, hoffe ich.
Ja.
Das ja, öffnet sich jetzt langsam hin zu Google Apps Nutzern, allerdings nur bei irgendwelchen Unis oder Schulen oder sowas. Das heißt also, für alle ist es nichts. Also es geht für some schools and businesses.
Ich fand diese Meldung, die war von heute, oder?
Die war von
oder gestern?
Ja.
Ich fand die ein bisschen komisch, weil neulich kursierte noch mal das Gerücht, dass Ende September irgendwie 100.000 Leute draufgelassen werden sollen. Und jetzt irgendwie, was jetzt sagen sie irgendwas von Schulen und Businesses? Ich verstehe das alles nicht.
Vielleicht sind das 100.000 dann.
Okay. Und dann irgendwie für alle wird es irgendwie erst nächstes Jahr öffentlich, haben sie geschrieben.
Genau. Also da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, die Frage.
Das ist ja noch ein Stück hin, wollte ich gerade sagen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Obwohl, na gut, wenn man sieht, wie es momentan funktioniert.
Google Apps Users next year. We hope.
We hope. Geil.
Gut. If you are a Google Apps Administrator and you're interested in testing Google Wave, you can sign up here. Ich habe schon zu der Beta gesigned, aber da kam natürlich auch nichts. So, ich bin
mal. Also nochmal vielleicht ein Tipp an der Stelle, wie man einen Account bekommt. Also ja. Ob es jetzt wirklich so funktioniert, jetzt weiß ich nicht.
Geheime,
aber also ich habe mich.
Trick
genau, jetzt kommt. Genau.
Pixel-CD.
Jetzt. Die Geheimtipps für exklusiv für die Open Web Podcast Zuhörer. Also ich habe mich da einfach über die Developer-Geschichte registriert, also sprich als Developer registriert, nicht als normaler, ich möchte informiert werden, wenn die Beta öffentlich wird. Und dann habe ich mir Tatsache die Mühe gemacht, mein Headset fliegt hier gerade auseinander, habe ich mir Tatsache die Mühe gemacht, da ordentlich was reinzuschreiben und vor allen Dingen auch eine eigene Idee einzureichen, was ich gerne damit machen wollen würde. Und habe dann relativ schnell eine Einladung bekommen. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie haben das Formular auch ausgefüllt, haben aber überall Links reingeschrieben. Und sie hatten immer noch keine Einladung.
Ich meine, ich hätte irgendwas reingeschrieben, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass irgendwas durchliest.
Ja, weiß ich auch nicht. Also,
vielleicht muss noch viel drinstehen. Schreib mal Lorem Ipsum. Und
ja, die Frage ist ja ganz konkret, wenn du dich als Developer registrierst, was willst du denn hier bitte schön damit entwickeln? Und dann sollst du das da reinschreiben. Das habe ich dann gemacht.
Ja. Ja, ich hatte irgendwas reingeschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was, aber es hat anscheinend nichts geholfen. Ist es denn toll? Okay. Fragen wir mal so. Muss man das haben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang hochbegeistert. Also noch, also so bevor ich den Account hatte.
Achso, dann kann ich ja noch in diesem Stadium bleiben. Ist ja toll. Aber ich war auch am Anfang begeisterter als nachher, als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe.
Ja, muss ich dann auch sagen. Ich hatte am Anfang habe ich große Potenziale für verschiedene Anwendungsfälle gesehen. Und man muss natürlich sagen, ich bin vielleicht auch so ein bisschen auf die Marketing-Finte von Google da reingefallen. Das war natürlich schon wieder extrem clever, dass sie das so vermarktet haben, so nach dem Motto, wird irgendwie in Zukunft E-Mail und IM oder so ersetzen. Wobei ich gar nicht weiß, ob die das selbst gesagt haben oder ob das dann nur so schnell so kommuniziert worden ist. Weil letzten Endes geht es darum eigentlich gar nicht. Letzten Endes geht es einfach nur darum, dass man eigentlich wenn man es ganz platt sagen will, mit mehreren Leuten gemeinsam in Echtzeit Dokumente bearbeiten kann.
Wobei ich sagen muss, sagen wir mal, die Technologie dahinter, die ist halt schon sehr interessant. Also, sagen wir mal, finde ich vielleicht interessanter als die Anwendung, die jetzt da ist, obwohl ich sie nie gesehen habe. Aber die ist ja so, das heißt, wir haben irgendwie ein Dokument und wir ändern da was und der andere hat das Dokument auch und er ändert da auch was und dann kriegt der Algorithmus es hin, dass diese beiden Änderungen sozusagen konfliktfrei zusammenkommen.
Absolut.
Das heißt, alle ändern was und egal, ganz egal, wie viel Zeit dazwischen ist, wird es wahrscheinlich nicht sein können, weil nehmen wir an, wir beide löschen das Dokument und schreiben es neu. Dann wird das schwierig, das konfliktfrei wieder zusammenzukriegen.
Ja, gut, aber da gibt es dann tatsächlich ein bisschen, glaube ich, so Rechte-Management. Also ich glaube, es können wirklich nur der löschen, der es erstellt hat oder naja, so, aber keine Ahnung. Mal,
du änderst ganz viel und du kannst es nicht direkt updaten, weil meine erste Idee war so spontan, wäre toll, dann kann man auch direkt irgendwelche Adressbücher irgendwo abgleichen und so weiter, halt vom Handy oder so, die nicht mehr online sind. Mhm. Aber es geht dann natürlich trotzdem nicht ohne Konflikte, weil wenn beide Sachen, sagen wir mal, komplett anders sind, dann geht das halt nicht. Also wie das generell funktioniert, nochmal kurz, ist halt, dass man, dass wenn ich halt eine Zeile hinschreibe oder irgendwo eine Zeile lösche, dann lösche ich halt Zeile 5 zum Beispiel. Du hast aber inzwischen zwischen Zeile 2 und 3 schon irgendwas eingefügt. Dann, wenn ich jetzt sage, lösche Zeile 5, dann ist es die falsche Zeile. Ne? Weil das ja alles ein Runtergutsch ist. Bei dir müsste ich jetzt Zeile 6 löschen. Und das kriegt halt dieses Protokoll mit. Das kann halt diese ganzen Änderungen transformieren, sodass sie halt in den Zeilennummern und ähnlich oder in diesen, sagen wir mal, weiß nicht, ob es Zeilennummern sind im Endeffekt, aber dass sie an der richtigen Stelle nachher noch passieren.
Mhm, absolut. Also ich denke auch, das habe ich auch in meinem Blogpost auf Wildpark dazu geschrieben, man muss das ein bisschen getrennt betrachten. Also einmal im Prinzip die Technologie und das Google Ray Federation Protokoll dahinter und was man alles damit machen kann, ist eigentlich schon ziemlich abgefahren. Mhm. Und der zweite Teil ist halt jetzt das Interface, was Google uns gerade dafür baut. Und da muss ich sagen, das ist echt schon relativ komplex letzten Endes. Und von den Erfahrungen, die ich damit hatte, also quasi wenn man selbst, ich sag mal, als Geek-Nerd da völlig überfordert ist und irgendwie nach den Knöpfen sucht und auch gar nicht weiß, wie man eigentlich gerade so wirklich geschieht, ja, dann ist das ein klares Warnsignal dafür, dass es irgendwie die breite Masse wahrscheinlich erstmal gar nicht verstehen wird. Und dann ist es halt einfach so, das ist so ungewohnt, etwas so zu benutzen. Also ich habe am Anfang natürlich angefangen, mit Leuten darin quasi zu chatten, was völlig ausgeartet ist, weil das Problem ist, dass es nicht linear von oben nach unten läuft, wie so ein normaler Chat, sondern du kannst einfach in diesem Dokument schreiben, wo du willst. Ja. Und wir haben dann quasi angefangen, Verstecken zu spielen, dann nach dem Motto, ich habe hier was geschrieben, du hast es nicht gesehen, Edgy Badge, weil du irgendwie noch oben gerade gewesen bist, dann müsstest du auch scrollen und so weiter. Also es gibt da schon noch ziemlich viele verwirrende User Experience, Usability Probleme, denke ich.
Und ich meine, wenn man das natürlich so ein Chatten benutzt, aber wenn wir zum Beispiel gemeinsam einen Blogpost bearbeiten könnten, ja, wäre es natürlich gar nicht schlecht, wenn jeder seine News reinschreiben kann. Allerdings gibt es das ja auch schon bei Google Docs. Also
das gibt's schon. Was wirklich atemberaubend ist, ist wirklich, also das ist ja Buchstabe für Buchstabe in Echtzeit und du siehst immer, wo jemand woanders schreibt und ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, die haben ja sogar Simultanübersetzung. Echtzeit zu Echtzeit, Buchstabe pro Buchstabe, was völlig abgefahren ist. Und das ist schon irgendwie ein interessantes Erlebnis zu sehen.
Das sind diese Agents dann,
Echtzeitgefühl ist. Bitte was?
Das sind diese Agents dann, ne? Oder?
Ja, absolut. Genau. Und das Spannendste, finde ich halt, ist immer noch die Tatsache, dass wirklich in diesen Waves letzten Endes auch Applikationen leben können, was übrigens Tatsache denn Open Social Gadgets sind. Und dass wenn diese Applikationen darauf ausgelegt sind, dann später, dass sie auch in der Lage sind oder vorsehen, dass Leute in Echtzeit diese Applikationen bedienen können, dann wird das schon ziemlich abgefahren.
Ja, kann ich mir vorstellen, wenn halt das Interface stimmt, dann müssen wir sehen. Also ich bin halt eher daran interessiert an den, sagen wir mal, an der Technik und dass es irgendwelche Libraries gibt, wo ich damit meine eigenen Sachen programmieren kann. Wo ich halt meinen Wave-Server aufsetzen kann, ich hatte zum Beispiel die Idee, das auch für virtuelle Welten zu benutzen. Weiß ich, ob das dazu funktioniert, weil ich meine, du hast ja einen 10-Graphen in jedem, in all diesen, in all deinen Clients und den abzugraden oder abzudaten, das wäre dann wahrscheinlich Google Wave auch für geeignet. Die Frage ist halt, ob schnell genug geht und wie man den dann aufbaut. Ich meine, wenn natürlich du, sagen wir mal, ein Avatar bewegt sich oder ein Objekt bewegt sich und du du machst halt für jede Positionsänderung ein neues Update, dann wird es natürlich schwierig werden. Aber wenn du jetzt einfach sagst, du gibst dem irgendwann eine Richtung und eine Geschwindigkeit an, dann ginge das vielleicht schon eher.
Ja, absolut. Ja. Ja, mal schauen. Man muss natürlich immer noch sagen, also man sollte jetzt auch nicht so ernst nehmen, was man eventuell jetzt so als ersten Eindrücke davon gewinnt, weil die sind einfach so stark noch daran am Arbeiten. Ich glaube, so nah bin ich noch nie einem Google-Entwickler gewesen. Zumindest so nah an seiner Arbeit dran. Und da passiert auch noch unwahrscheinlich viel. Da gibt es auch irgendwie unwahrscheinlich viele Downtimes und so, dass es gar nicht funktioniert. Also,
aber kann ja generell nah dran sein. Ich meine, auch bei Chromium, wenn du da mitmachen würdest, wäre es ja auch nah dran.
Stimmt,
oder Webfinger, kannst du jetzt auch so sagen, obwohl das natürlich nicht so ein Riesenprojekt ist. Scheint mehr so ein Freizeitprojekt von ihm zu sein.
So ein 20%-Ding. Ja, absolut.
Naja, mal gucken. Ja, also dann werden wir sehen, was sagen wir im Jahr kommt. Es gab ja auch, oder nächstes Jahr kommt, es gab ja auch so eine Open-Source-Version von Google Wave. Ich habe vergessen, wo sie war, wo jemand das nachgebaut hat. Aber
okay, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, doch, das hatte ich irgendwie beim, wo war es, Future Music Camp erfahren, glaube ich. Ich hatte es mir mal angeschaut, nur das Federation-Ding, das war halt noch nicht da. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da war, aber es war irgendwie auch wieder verwirrend, was jetzt da ist und nicht.
Vielleicht können wir ja mal einen Videopodcast oder einen Screencast zu Google Wave oder so machen. Wobei gibt es wahrscheinlich auch schon genug im Web.
Ja, da ist ja relativ viel los.
Ja, denke auch.
Ja, sonst könnte ich noch ein kleines Update zu virtuellen Welten sagen. Das interessiert ja hier immer viele. und zwar die, der Versuch, ein Standard zu schaffen, jetzt ja nicht für alle virtuellen Welten, sondern nur für Second Life-basierte virtuelle Welten, was natürlich von Lindenlab, sagen wir mal, verfolgt wird, was vorher unter dem Namen OGPX bekannt war, für Open Grid Protocol X, weiß ich nicht, wofür stand, heißt jetzt VRAP, weiß ich auch nicht mehr, wofür steht. Weil man der Meinung war, dass das Wort Grid irgendwie problematisch ist und man das irgendwie ersetzen wollte, und dann ging auf der Mailingliste eine sehr große Diskussion los, wodurch man es denn ersetzt. Und irgendwann wurde, glaube ich, der IETF, wo das ja passiert, auf der Mailingliste zu bunt, und dann haben die gesagt, ja, okay, toll, wir haben jetzt einen Namen und der Charter sieht auch schon ganz gut aus für diese Gruppe, ne? Und das hörte sich ja so an wie, bitte hört jetzt auf, ihr habt alles, ihr könnt jetzt anfangen, die richtige Arbeit zu tun. Ja, hat man sich aber nicht so gefallen lassen anscheinend, weil dann kam die Frage aus, haben wir denn jetzt eine virtuelle Welt oder mehrere virtuelle Welten? Sprich, kann man auch bei verteilten sozialen Netzwerken sagen, hat man dann nachher ein soziales Netzwerk, wo alle Services drin sind, oder haben wir ganz viele? Wichtige Frage sicher, da wird seit 2 Wochen, glaube ich, jetzt rum diskutiert. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also auf jeden Fall wird viel diskutiert.
Was macht denn Data Without Borders?
Ja, da setze ich dauernd irgendwelche Doodle-Kalender auf oder Doodle-Polls auf, wo mal die Leute, die eigentlich damit machen sollten, alle eintragen sollten, wann sie den können. Da kann dann immer einer oder so nicht, oder ich kann dann wieder nicht mehr. Okay. Aber ich versuche jetzt nochmal, und wer halt nicht kann, der ist halt nicht dabei, so würde ich es ungefähr sagen.
Das sind sozusagen nicht die Daten, die Grenze, sondern die Terminkalender im Moment.
Genau, Terminkalendergrenze.
Podcast without Appointments. Ja, sag mal, und ich weiß nicht, ob ihr letzten Folgen darüber gesprochen habt, da ich ja so ein bisschen vom Radar verschwunden gewesen bin. Was macht denn so die Data Portability Group? Gibt es da irgendwie mal Aktivität? Gibt es da neue weltbewegende Dinge, oder redet man immer noch über die Mission?
Nee, die Mission ist länger vorbei. Also wir haben ja viel Arbeit in die Terms of Service und EULA Task Force gesteckt. Okay. Also gibt es einen Draft, wo man halt, wo es eben darum geht, wie man oder wie eine Site sagen kann, was sie denn für Bedingungen stellt sozusagen, oder was sie ermöglicht. Also kann ich meine Daten importieren, kann ich sie exportieren, synchronisieren, oder werden sie gelöscht und dergleichen mehr. Das heißt, das alles steht da drin. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis das so da stand. Also die Idee ist ja so eine Art Creative Commons ähnliche Ikonografie dazu haben, wo man halt einfach sagen kann, ich kann das und das und das.
Okay.
Und dann kann man draufklicken, und da steht dann genauer, was man denn kann. Also werden jetzt keine Standards festgelegt, also das heißt dann nicht, Import heißt immer, oder ich kann meine Identität importieren, heißt nicht OpenID automatisch. weil es natürlich nicht morgen schon wieder outdated sein soll, wenn irgendeine andere Technologie kommt. Bei OpenID ist vielleicht noch relativ fest, aber sagen wir jetzt bei anderen Daten ist natürlich noch nicht so offen, was morgen da passieren kann. Ist aber auch ein bisschen alles eingeschlafen in den letzten Wochen, auch wegen Sommer und so. Also ich hoffe, dass das jetzt demnächst wieder ein bisschen aktiver wird. Ansonsten gibt es noch ein bisschen Aktivität um Healthcare, auch dort also. Da ist auch jemand dabei, seine Gruppe aufzubauen und Leute anzusprechen, die da mitmachen wollen. Da hoffe ich, dass da auch irgendwie demnächst was passiert.
Okay.
Aber ich meine, generell war der Sommer ja eh so ein bisschen langsam. Oder was hast du für große Überraschung erlebt, als du wieder in deinen Rechner geschaut hast?
Ach, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass gar nicht so viel passiert ist.
Ja, ich glaube, es war so generell so.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Spannendste, was ich irgendwie Tatsache nach mehreren Monaten Abstinenz festgestellt habe, war wirklich Google Wave. sonst habe ich irgendwie nicht viel.
Ja, also für mich war es halt Google Wave und halt diese User-Managed Access-Gruppe, die halt wirklich so ein Loch noch stopft, was halt für verteilte soziale Netzwerke im Prinzip dann vonnöten wäre. Und wie gesagt, das ist relativ aktiv, jede Woche, also morgen wieder donnerstags immer um, das ist 18 Uhr unserer Zeit, ist immer so eine Telefonkonferenz.
Okay.
Und wir haben verschiedene Use-Case-Szenarien und so. Und es gibt ja auch schon einen Vorschlag für ein Protokoll, was ich allerdings bis heute nicht so ganz verstanden habe, wie das ablaufen soll, wo man es mir schon dreimal erklärt hat.
Okay.
Weiß jetzt nicht, ob ich zu doof dazu bin oder ob es einfach zu kompliziert ist. Wenn letzteres, dann würde ich sagen, muss man da nochmal dran arbeiten, weil dann werde ich vielleicht der Einzige sein. Gut, okay. Aber wie gesagt, da ist einiges im Gange und ist eigentlich eine nette Gruppe. So.
Gut!
Und du, machst du noch was Open Web?
Ob ich das mit Open Web mache? Du, ich lasse mich momentan ganz gemütlich angehen. Momentan bin ich nur am Lesen erstmal. Ne? Man braucht ja im Prinzip erstmal wieder den ganzen Input, um den Geist wieder sozusagen in Schwung zu bringen.
Mhm. Ja, und Freibad, ne?
Oder Heilbad, ja, genau, jetzt. Ich bin viel im Freibad, Tatsache. Wobei ich ja langsam Angst bekomme, dass die Freibad-Saison wahrscheinlich bald vorbei ist. Es wird immer kälter. Die Meteorologen sprechen schon von schlechterem Wetter und so weiter.
Oh. Ja. Das ist schlecht.
Ja, absolut. Ansonsten, also ich bin ja momentan eher in so einer, das hat nichts mit der anderen Geschichte zu tun, in so einer Open-Web-Depression so ein bisschen, ja, dass ich so denke, geht das hier noch wirklich voran und wie realistisch sind das, ist das noch alles, was wir uns irgendwie vor einem Jahr oder so gedacht haben und ja, bin ich aber auch noch zu keinem Schluss bekommen. Momentan wühle ich mich noch in dieser Stimmung.
Ja gut, ich meine, ich bastel ein bisschen rum und probiere ein paar Sachen aus, ob es jetzt was wird oder nicht. Sonst macht es mir Spaß auszuprobieren. Also ich meine, wir werden sehen, ob das, also ich bin jetzt nicht ganz so pessimistisch, dass da nichts draus wird, also auf lange Sicht schon, aber.
Ja. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde mir jetzt mal einen Nose-Rub selbst aufsetzen, um mal wieder so ein bisschen auch mit dem Thema in Verbindung zu kommen. Hm. Mal gucken, was da sich so verändert hat und da ich irgendwie auf die Idee gekommen bin, müsste mir jetzt mal wieder so einen eigenen Livestream einrichten, habe ich dann gedacht, das ist mir ein schöner Anlass eigentlich.
Hm. Ja, muss ich auch nochmal machen. Oder einen Blog aktualisieren. Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir eine schöne Folge. Ich weiß gar nicht, wie lang. Hey, eine Stunde. Voll gekriegt. Und ich weiß nicht, wann wir die nächste machen. Müssen wir mal sehen, ob da noch News sind, ob wir Zeit haben oder ob der Herr Pfeffele auch wieder da ist. So. Ich hoffe ja mal, dass der dann bald wiederkommt. Ich glaube, bis 14. hatten wir ja gesagt, wer war unsere eigentliche Pause, die wir jetzt hier durchbrochen haben. Ich nehme auch an, dass das realistisch ist, dass wir das
erst danach sprich machen. Erst übernächste Woche wieder.
Genau, nehme ich mal an. Ich bin noch nicht sicher, ob ich nächste Woche da bin. Ja. Ansonsten, wer will, kann hinfahren. Die Deutsche Zoop User Group trifft sich in München. Kriegt man unter zoop.de raus. zoope.de. Ob ich da bin, weiß ich noch nicht. Wenn ja, dann würde ich da gerne so den Barcamp-Teil mit organisieren. Aber es ist noch nicht so ganz klar. Ja, vielleicht sieht man sich da. Sonst sehen wir uns vielleicht auch alle wieder hier in diesem schönen Podcast. Und ja, bis dahin sage ich erstmal danke, Sebastian.
Danke, Christian.
Und auf Wiederschauen.
Tschüss.
Tschüss.